Ich lese aus Lukas 9, Verse 28 bis 37. Und es begab sich etwa 8 Tage nach diesen Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts ein anderes. Und sein Gewand wurde weiß und glänzend. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia. Die erschienen in himmlischer Klarheit und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die, die mit ihm waren, waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie seine Klarheit und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, sprach Petrus zu Jesus: Meister, hier ist für uns gut sein. Lasst uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach: Dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen und verkündeten in jenen Tagen niemandem, was sie gesehen hatten. Es begab sich aber am nächsten Tag, als sie von dem Berg herabkamen, da kam ihnen eine große Menge entgegen.
Guten Morgen. Das habe ich von Matthias gelernt, man muss Gitarre spielen und predigen. Stimmt das nicht? Wir müssen damit aufhören, Matthias. Vielen Dank für eure herzliche Begrüßung hier. Ich glaube, ihr habt das gespürt. Ich habe es auf jeden Fall gespürt. Eure Herzlichkeit, das ist schon sehr überwältigend. Und wenn Esther und ich so nachdenken über die letzten 14 Monate, was in unserem Leben alles so passiert ist, dann ist das manchmal schon überwältigend, was für eine intensive Zeit das war und wie wir erlebt haben, wie Türen, die weit offen waren oder zumindest weit offen schienen, zugegangen sind und andere Türen, die wir gar nicht gesehen haben, aufgegangen sind und ganz weit offen standen. Und das ist ja meistens im Leben so, dass man das erst im Nachhinein erkennt. Und wir haben irgendwie unsere Lebenspläne umgekrempelt oder umkrempeln lassen, die Gemeinde gewechselt, wir sind in einen ganz neuen Freundeskreis aufgenommen worden. Wir haben ein Haus gekauft, hätten wir auch nie gedacht, dass wir sowas machen. Beide eine neue Arbeitsstelle angetreten. Und das in einer Phase, in der man lieber im gemachten Nest sitzt, also viel unterwegs zu sein, weil es ohnehin turbulent genug ist. Und jetzt sind wir hier in Auf der Höhe und wir sind wirklich sehr froh und dankbar, dass Gott uns diese Wege geführt hat und sind freudig gespannt, was das alles noch bringen wird und wie wir hier mit euch unterwegs sein können. Den Bibeltext, den ihr gerade gehört habt, ist nicht einer der bekanntesten, aber er drängte sich mir so die letzten Monate auf. Die Geschichte hat mich schon in jungen Jahren fasziniert und auch wirklich herausgefordert. Denn das Erste, was ich darin entdecke, ist, dass Jesus eine Gewohnheit hatte, sich regelmäßig zurückzuziehen und zu beten. Oft allein und manchmal ebenso wie in dieser Geschichte mit ein paar Freunden. Und er sucht sich Orte dafür aus, wo er ruhig und ungestört sein kann. Und oft geht er auf einen Berg. Lars, jetzt kommt's. Das ist Traunstein. Da bin ich aufgewachsen und wenige Kilometer weiter südlich beginnen die Alpen. Und darum habe ich auch ein bestimmtes Bild vor Augen, wenn ich über diese Berge nachdenke, wo Jesus da so rumgelaufen ist. Jesus ist ja da nicht rumgelaufen, ich weiß das. Ja, nicht, dass ihr denkt, wo ist denn der ausgebildet worden? Aber für mich sind das die Berge, die ich so vor Augen habe. Und es ist relativ anstrengend, da hochzukommen, außer es gibt eine Seilbahn. Und wenn man auf einen Berg will, dann muss man sich Zeit nehmen. Man plant das und man muss den Weg sich überlegen, wie will man gehen. Und es ist anstrengend, es geht nämlich berghoch. Wenn man oben aber angekommen ist und das Wetter mitspielt, ist es ein großartiges Gefühl. Mehrere hundert Meter über dem Alltag. Nächstes Bild. Das ist jetzt vom Hochfällen und das ist der Chiemsee, den man da sehen kann und alles sieht zu klein aus. Wenn ich auf dem Berg stehe oben, dann ist der Chiemsee wie so ein großer Teich. Die große Kreisstadt Traunstein mit 27.000 Einwohnern ist so winzig, und die A8 wie ein kleiner Feldweg. Man ist raus. Man fühlt sich sprichwörtlich dem Himmel näher und man wechselt die Perspektive. Wenn man einmal da oben steht, kommt das Beten, zumindest für mich, irgendwie von alleine, weil ich so überwältigt bin von der Größe. Und ich weiß nicht, ob es nur ein romantisches Gefühl ist oder ob es tatsächlich so ist, dass Berge besondere Orte der Gottesbegegnung sind. Das nächste Bild. In der Bibel gäbe es genug Beispiele. Noah, nachdem er mit seiner Arche angekommen ist, baut den Altar oben auf dem Berg. Abraham geht mit seinem Sohn Isaak auf den Berg und denkt, er opfert ihn dort und hat dort nochmal eine ganz besondere Gottesbegegnung. Der brennende Dornbusch ist in der Nähe eines Berges, wo Mose Gott begegnet und wo Gott sich ihm offenbart. Die 10 Gebote bekommen die Israeliten auf einem Berg. Elia ist auf einem Berg und hat auch eine faszinierende Gottesbegegnung. Und Jesus selber betet und predigt auf dem Berg. Ja, selbst das Kreuz steht auf einem Hügel. Natürlich kann man Gott auch an anderen Orten begegnen, aber diese Berggeschichten mit Jesus fordern mich heraus. Wer zum Beten auf den Berg geht, der plant das. Der nimmt sich ganz bewusst Zeit dafür. Und da merke ich, das ist eine der großen Schwächen, die ich habe. Es fällt mir total schwer, mir das einzuplanen. Da ich von meiner Persönlichkeitsstruktur eher gefährdet bin, in den Aktivismus zu verfallen, fällt es mir schwer, solche zumindest auf den ersten Blick unproduktive Zeiten einzuplanen. Ja, so ein Spaziergang mit Gott. Und dann denke ich aber, wenn selbst Jesus diese Zeiten nötig hatte, um wie viel mehr ich? Ich denke, oftmals komme ich mir einfach zu wichtig vor und denke, ich muss ja viel tun. Und dann denke ich, wie viel hätte Jesus eigentlich in diesen Gebetszeiten mal tun können an Menschen heilen und Seelsorge? Telefonate konnte er noch nicht und Mails hatte er auch nicht, aber er hätte anderen Menschen begegnen können, anderen Menschen helfen können. Er hätte vielleicht auch Beziehungen mit so ein paar Jüngern noch mal pflegen können. Aber nein, er entscheidet sich dafür, sich zurückzuziehen, um zu beten. Als Sohn Gottes hat er das nötig. Um wie viel mehr ich? Und ich will von Jesus lernen, die Prioritäten richtig zu setzen und entdecke, dass er einen Lebensrhythmus hat, der ihn davor bewahrt, trotz viel Trubel in Hektik zu verfallen. Er hat einen klaren Blick, ein geschärftes Auge, ein hörendes Ohr und ein offenes Herz für die Menschen. Ich glaube, wegen diesen Gebetszeiten, die er da hat. Eine gute Gewohnheit entwickelt man aber nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Und es muss eingeübt werden. Ich glaube aber, es lohnt sich, die persönliche Beziehung zu Gott zu pflegen und auch einen eigenen Weg mit Gott zu finden. Vor Tagesanbruch auf einen Berg zu gehen, ist vielleicht ein zu steiler Einstieg für die meisten von uns. Aber die Frage ist, wo ist dein Ort des Gebets? Und ich meine nicht die Orte, die wir zwischendurch so passieren. Ja, das ist auch super, wenn wir im Auto beten und bei der S-Bahn und wo auch immer wir unterwegs sind. Aber ein Ort, wo man bewusst wirklich Gott treffen will. Ich will das selber immer wieder neu einüben, mir Zeit für Gott einzuplanen. Und ich will üben, das eigene Herz vor Gott auszuschütten und zu hören, was er zu sagen hat. Ich glaube nämlich, dass Gott Sehnsucht danach hat, dass wir ihn nicht nur aus zweiter Hand kennenlernen, aus Predigten und tollen Büchern, sondern dass jeder von uns seine eigenen Erfahrungen mit ihm macht. Der Berg oder welcher Ort auch immer es für dich ist, ruft. Das Zweite, was mich fasziniert an der Geschichte, scheinbar war das Beten mit Jesus größtenteils gar nicht so spektakulär. Also ich denke mir, wenn Jesus mich fragt, ob ich mit ihm beten gehe, so war, dann wird es abgehen in dieser Gebetszeit. Aber Petrus und die bei ihm waren voller Schlaf. Ja, irgendwie tröstet mich das. Da haben die Jünger Jesus sichtbar in ihrer Mitte. Er hat sie auserwählt, um mit ihm auf diesen Berg zu gehen, eine ganz besondere Zeit. Und sie dösen einfach weg. Vielleicht waren diese drei Elite-Jünger, vielleicht aber auch Problemfälle der Gruppe. Man weiß es nicht so ganz genau. Ja, Matthias hat das ja vorgelesen, in den Schwachen ist Gott mächtig. wahrscheinlich kennt ihr das nicht, aber bei mir kommt es schon mal vor, dass mein Gebet in einem Nickerchen endet, obwohl ich es mir eigentlich vorgenommen habe. Und ich habe auch schon viele Gebetsgemeinschaften erlebt und durchgestanden, die mich ehrlich gesagt ziemlich ermüdet haben und bei denen ich sehnsüchtig auf das letzte Amen gewartet habe. Manchmal erschrecke ich, wenn meine Kinder beten, weil die mir einen Spiegel vorhalten. Ich habe das denen ja beigebracht und dieses Monotone und Langweilige haben sie von mir gelernt. Danke für den schönen Tag. Den Jüngern scheint es hier ähnlich zu gehen. Doch diesmal werden sie überrascht. Irgendwo zwischen Schlafen und Wachsein werden sie Zeugen von einem richtig gewaltigen Geschehen. Es muss ganz schön spektakulär gewesen sein. Jesus sieht ganz anders aus. Sein Gesicht ist verklärt, verändert, leuchtet irgendwie, seine Kleider leuchten. Und er ist plötzlich nicht alleine, sondern sind nochmal zwei Gestalten, Elia und Mose. Ein krasses geistliches Erlebnis. Es kann eigentlich nicht krasser sein. Auf einem Berg mit Mose, der für das gute Gesetz Gottes steht, und mit Elia, der für die treuen Propheten Gottes steht, und Jesus mittendrin. Das ist doch der Gipfel, quasi für Fortgeschrittene. Und Petrus reagiert etwas absurd, aber doch verständlich, wie ich finde. Er spricht Jesus an und sagt, wir wollen hier drei Hütten bauen. Darüber wurde viel spekuliert, ob das irgendwie mit dem Laubhüttenfest zu tun hat oder so, aber für mich ist das einleuchtend. Hier ist gut sein, sagt er. Das gefällt mir, diese Atmosphäre, das Licht, das Gefühl, was ich gerade habe hier auf diesem geistlichen Gipfel. Hier ist für uns gut sein und das wollen wir festhalten. Wir wollen nah bei Gott sein und auch nah bei Gott bleiben. Ein guter, frommer Wunsch. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Auf jedem größeren Gipfel im Chiemgau findet man zumindest ein Kreuz. Und das ist jetzt hier der Hochfällen. Da gibt es auch drei Hütten. Das eine ist eine Kirche hier weiter vorne. Das andere ist ein Gasthaus. Und dann kommt leider die Seilbahn. Auf vielen Gipfeln stehen Kirchen, Kapellen oder auch Klöster. Und dieser fromme Wunsch nach der Nähe Gottes ist bis heute gut sichtbar. Ich kenne solche Momente in meinem Leben auch, in denen Gott irgendwie spürbar nah ist und man das Gefühl hat, er ist jetzt wirklich da. Und es ist wirklich schön und auch wichtig, dass wir auch gemeinsam solche Erlebnisse haben. In welcher Form auch immer, in den verschiedenen Gottesdiensten, in den Hauskreisen oder anderen Treffen, die es bei uns so gibt. Und wie wertvoll ist es doch, wenn wir gemeinsam Gott erfahren, unser Glauben gestärkt wird und wir ermutigt werden. Und wenn wir das miteinander teilen können, das macht das Ganze noch besser. Und dennoch geht die Idee von Petrus in eine falsche Richtung. Es hört sich so an, dass er das Erlebnis konservieren will. Er will oben auf diesem Berg bleiben. Und etwas überinterpretiert vielleicht, er will die Gottesbegegnung institutionalisieren, das spirituelle Erlebnis einfrieren. Vielleicht ein Wallfahrtsort. Das kenne ich sehr gut. Ganz nach dem Motto, das muss doch jeder erlebt haben, was wir hier gerade zusammen erleben. Wenn die Leute das erst einmal gesehen haben, dann glauben sie an den Messias. Und noch während er spricht, wird er korrigiert. Die Herrlichkeit und die Klarheit schwindet, eine Wolke überschattet sie und er hört Gottes Stimme. Dies, also Jesus, ist mein auserwählter Sohn. Den sollt ihr hören. Die Show ist zu Ende. Kein Leuchten mehr, keine Lichter, keine großen Glaubenshelden mehr an der Seite von Jesus und auch keine Hütten. Matthäus formuliert, die Geschichte gibt es in allen drei synoptischen Evangelien, als sie ihre Augen aufhoben nach dieser Wolke, sahen sie niemanden als Jesus allein. Jesus, das ist das Wichtigste und ich vermute irgendwie fast, dass dieses ganze Erlebnis genau diesen Zweck hatte, das nochmal klar zu machen, dass die Jünger nichts anderes brauchen als Jesus allein. Da soll es kein Jesus und geben, sondern Jesus ist das Zentrum. Und ich bin so dankbar, eins meiner ersten Gespräche mit Petra war, ich habe mal gefragt, irgendwie schreibt ihr da, ihr seid Christus zentriert, was soll das? Sie wusste ja nicht, wer ich bin. Und dann hat sie vorsichtig versucht zu sagen, Jesus ist schon wichtig bei uns in der Gemeinde. Und da ist mir, ehrlich gesagt, ist mir da ein Stein vom Herzen gefallen. Es ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich keine Lust habe, in der christlichen Kirche meine Energie damit zu verschwenden, was das Wichtigste bei uns sein sollte. Und jetzt ist das trotzdem, jetzt sind wir uns irgendwie hier alle einig, oder zumindest die meisten, die ich bis jetzt getroffen habe, sagen, ja, Jesus. Aber was das konkret bedeutet, bleibt ja doch immer wieder spannend. Jetzt sind wir nämlich hier auf der Höhe, also oben auf dem Hügel. Hier stehen drei Hütten. Die Kirche, ein Mehrzweckraum und das Gemeindehaus. Und unser Jugendtreff heißt Gipfeltreffen. Und ganz ehrlich, hier ist gut sein. Das ist schön hier. Hier können wir unsere geistlichen Erlebnisse machen. Hier sind wir geschützt. Hier haben wir Raum. In unseren Hütten gibt es genug zu tun. Und wenn die Leute wollen, können sie uns ja auch besuchen und staunen, was wir so alles Tolles haben und was bei uns los ist. Das ist so ein bisschen die Idee von Petrus. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, ich habe an diese Geschichte noch einen Vers drangehängt, der da eigentlich gar nicht dazugehört. Der ist von der nächsten Perikope. Und das ist aber für mich mit der wichtigste Vers, weil es vorher nämlich nicht auf dem Berg ist und nachher auch nicht, als sie von dem Berg herabkamen. Jesus bleibt mit seinen Jüngern nicht dauerhaft auf diesem Berg. Die Zeit der Hütten und Häuser für Gott ist eigentlich vorbei. Das ist eine Kernaussage dieser Geschichte. Die Jünger sollen nicht auf dem Berg sesshaft bleiben. All ihr Wissen und alle ihre Erfahrung und auch ihre Erlebnisse müssen sich im Tal bewähren. Und im Tal wartet schon eine große Menge an Menschen mit ihren ganz eigenen Problemen. Wir müssen unsere geistlichen Erlebnisse mit ins Tal nehmen, in die echte Welt, in den Alltag. Und genau da ist auch Jesus. So hat er uns das vorgelebt. Gott kommt durch ihn dorthin, wo wir sind, wenn wir nicht auf dem geistlichen Gipfel sind. Den Wert unserer frommen Erlebnisse kann man daran messen, welchen Einfluss sie auf unseren Alltag haben. Es geht um Jesus, ja, aber damit ist nicht einfach das fromme Erlebnis gemeint. Nein, Gott sagt, ihr sollt Jesus hören, auf ihn hören, verstehen, was er sagt, vielleicht sogar ihm gehorchen. Und wenn man so ganz grob zusammenfassen möchte, was Jesus eigentlich so sagt die ganze Zeit, wenn er unterwegs ist, ist es in den unterschiedlichsten Formen immer ähnlich. Und zwar predigt er die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Das ist, was er uns predigt in vielen Bildern und Gleichnissen, manchmal auch ganz konkret und direkt, direkter, als es uns manchmal passt. Unsere geistlichen Erfahrungen sind wertvoll und ich schätze das sehr und sie sind wichtig auch für mein eigenes Glaubensleben. Aber sie haben keinen Selbstzweck. Sie sind nicht dafür da, dass wir uns gegenseitig mit ihnen übertreffen, einander dafür bewundern. Nein, sie sollen uns begleiten hinab ins Tal. Ins Tal des Alltags. Und mein Herzenswunsch ist, dass uns das hier miteinander gelingt. Und das ist ein schmaler Grat. Die einen wollen mehr was tun, die anderen wollen lieber geistliche Erlebnisse noch mal mehr miteinander teilen. Und ich wünsche mir, dass wir uns gemeinsam helfen, einander helfen, Gott zu begegnen. Dass wir viele ansprechende Gottesdienste und Glaubenskurse und Lobpreis- und Gebetszeiten miteinander leben und dass wir persönlich in unserem Glauben gestärkt werden, dass unser Gottesbild immer wieder korrigiert wird und wir seine Herrlichkeit erleben und uns gemeinsam an Gott freuen, an unserem guten Gott. Ich wünsche mir aber auch, dass wir einander ermahnen, es uns hier nicht zu gemütlich zu machen, dass wir nicht unter uns bleiben und dass uns die Probleme unserer Welt nicht fremd werden. Ich wünsche mir, dass wir das Gefühl für die normalen Menschen um uns herum nicht verlieren. Das geht nämlich schnell in so einer schönen, kuscheligen Gemeinschaft. Dass wir uns nicht isoliert von allen anderen sehen, als die, die etwas näher bei Gott auf der Höhe sind. Und dass wir nicht für uns bleiben, sondern uns als Teil der großen Gemeinde Gottes verstehen. Hier in Solingen, in Deutschland und weltweit. Dazu möge Gott uns Gnade und liebevolle Kreativität schenken. Amen.